So, ihr Lieben, wir wollen heute, ich habe uns schon vorgewarnt, über die Freude nachdenken. Ja, und es ist klar, wenn wir an Freude denken oder über die Freude nachdenken wollen, dann kommen wir um Philipper 4, Vers 4 nicht herum. Freut euch in dem Herrn aller Wege und abermals sage ich, freut euch. Es ist nicht, oh, wenn ihr euch danach fühlt, dann, ja, dann könnt ihr mal, freut euch in dem Herrn aller Wege. Und wird nicht jedem Menschen gesagt, nicht den Menschen allgemein, sondern eigentlich nur den wiedergeborenen Menschen, Menschen, die zu Christus gehören. Und ich kann euch was sagen, gerade in der letzten Woche, als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, es war eine schreckliche Woche. Ich habe manche Nächte kaum schlafen können, Kopfschmerzen gehabt, mein Tinnitus war wieder so, so laut. Und ich dachte mir, das macht der Herr bestimmt mit Absicht, damit ich das übe. Ja, selbst in schlechten Zeiten, in so, wo man sich wirklich miserabel fühlt, dass man sich doch freuen soll. Weil mir ist das auch bewusst, das ist ein Befehl. Die Frage für mich und für euch ist dieselbe. Wie geht das? Und darüber wollen wir sprechen. Als Vorspann möchte ich Folgendes dazu sagen. Wir sind ja mit der Betrachtung des prophetischen Buches Sacharja fertig geworden, vor 2 Wochen. So, und über den Sommer möchte ich mit uns über biblische Themen sprechen. So, letzten Sonntag haben wir über das Blut Jesu Christi gesprochen, die Bedeutung des Blutes Jesu, ja, was die Heilige Schrift dazu sagt. Und die Bibel ist sehr, sehr klar. Ja, wie wichtig, wie kostbar das Blut Jesu Christi ist. So, wir brauchen da unsere Nase nicht zu rümpfen, hörend ja, über das Blut Christi. Und heute wollen wir über die Freude nachdenken. Und so werden wir jeden Sonntag, so der Herr und wir leben, ja, für den, in dem Sommer verschiedene Themen gemeinsam ansprechen. Und dann im September werde ich ein neutestamentliches Buch wieder mit uns anfangen, durchzupredigen. Wie gesagt, ich habe hier schon die Abgrenzung gemacht, wenn wir über die Freude nachdenken, dieser Befehl gilt nicht allen. Kann auch nicht. Wir verstehen das. Es kann nicht allen gelten. Es kann nur an die Menschen Gottes gerichtet sein. Warum? Ganz einfach. Wenn wir Galater 5, Vers 22 lesen, und die meisten wissen von euch, es geht in dieser Passage um die Früchte des Geistes. Das heißt, ein Mensch, der sich Christus zuwendet, der wiedergeboren wird, in dem der Heilige Geist nun lebt, der hat die Möglichkeit, der hat die Kapazität, diese Früchte des Geistes in sich zu haben. Das ist eigentlich das Selbstverständliche. Was ist die erste Frucht? Das ist eine sehr einfache Frage. Es ist die Liebe, die Agape-Liebe. Das können wir als natürlicher Mensch aus uns heraus nicht selbst produzieren. Es ist etwas, was der Heilige Geist in uns wirkt. Was ist die zweite Frucht? Es ist die Freude. Die Liebe ist die Paradefrucht, das ist die erste Frucht, sehr, sehr wichtig. Die zweite Frucht ist mir eigentlich nie so bewusst geworden, außer als ich jetzt die letzte Woche darüber nachgedacht habe, ist die zweite Frucht. Das ist auch wichtig. Genau wie die anderen, aber interessanterweise wird in der Heiligen Schrift diese Frucht des Geistes als zweite Frucht für uns identifiziert. Und deshalb wundert es uns auch nicht, dass in der Heiligen Schrift sehr viel von Liebe gesprochen wird, Agape-Liebe gesprochen wird, aber auch von der Freude. Von dieser besonderen Freude, die die Frucht des Heiligen Geistes ist. Ich habe mal nachgeschaut, wie viele Bibelstellen darüber sprechen. Es sind 430 Stellen. 430 Stellen. Was bedeutet das für uns, wenn wir das einmal realisieren, dass die Heilige Schrift und besonders das Neue Testament auch eben von dieser Freude spricht, diese Freude unterstreicht? Wir verstehen, es ist wichtig. Wichtig auch in unserem Leben. So echte, vom Heiligen Geist gewirkte Freude im Leben eines wiedergeborenen Menschen ist bedeutend. Und es ist nicht gleichzusetzen mit dem Gefühl des Glücks, wo wir uns glücklich fühlen. Ja, es ist etwas ganz, ganz anderes. Diese echte, vom Heiligen Geist von dir gewirkte Freude ist ein Fundament für unser Leben ein Teil des Fundamentes, sollte ich sagen, für unser Leben hier als Menschen Gottes leben in dieser Welt. Wir erleben viel an Negativen, wir hören sehr viel von Negativen und das kann, das hat eben der Anatol auch gesagt, ja, da kommt manches auf uns zu, dann sagen wir auch, ja, wenn das Problem mal vorbei ist, dann fange ich an zu danken. Nein. Wir sagen auch nicht, wenn das Problem vorbei ist, wenn meine Gesundheit besser ist, dann fange ich wieder an, freudig zu sein. Nein, das sagt die Schrift auch nicht. Und genau über diese Dinge wollen wir heute nachdenken. Und die erste Bibelstelle, die ich mit uns zitieren will, ist aus Habakuk 3. Habakuk 3, Vers 18. Jemand hat einmal gesagt, glückselig ist der, der neben einem sitzt, der genau weiß, wo Habakuk zu finden ist in der Bibel. Ist nicht so einfach. Das Altes Testament, heutzutage mit diesen Telefon oder Computer ist es einfach zu finden, aber wir mussten noch alles nachschlagen, all die Bücher auswendig lernen und dann genau wissen, wo man das findet. Habakuk 3, Vers 18, ich lese uns, ich werde nichts zum Hintergrund dieses Buches sagen, das würde zu weit führen. Ich möchte einmal diese Aussage an uns weitergeben und dann einige Gedanken dazu hinzufügen und dann auch eine Illustration gebrauchen. Steht geschrieben, Habakuk als der Prophet oder als Prophet Gottes sagt, ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Ich lese einmal aus der Elberfelder Übersetzung, die präziser ist. Ich aber will in Jehova frohlocken, in Jehova frohlocken. Und dann wird gesagt, will jubeln in dem Gott meines Heils. Das ist ein Unterschied, ob ich über etwas juble oder ob ich in etwas juble. Ich werde gleich diesen Unterschied erklären durch eine Illustration. Aber das ist der erste Punkt, auf den ich uns aufmerksam machen will, gerade im Zusammenhang dieser Stelle. Ein Mensch, der zu Gott gehört, ein wiedergeborener Mensch, ist zuallererst ein solcher, der sich in Gott freut. Nicht in erster Linie über Gott freut, das auch, sondern in Gott. Ich möchte das mit einer Illustration erklären. Schaut einmal, wenn ihr einen schönen Mercedes seht, ja, das Auto Mercedes, ihr könnt euch, manche sagen, who cares, na, für euch ist vielleicht ein Toyota was Schönes oder was immer. So, ihr könnt euch über das Auto freuen, ja, aber es ist ein Unterschied, wenn ihr einsteigt und in diesem Mercedes euch freut, ja, ihr riecht das Leder, ihr seht den Luxus, der da ist. Ihr wisst, da ist ein hervorragender Motor drin. Die Sicherheit. Früher hat man gesagt, als ich noch bei Mercedes gearbeitet habe, man hat gesagt, wenn man einen Mercedes kauft, man kauft eine Lebensversicherung. Wisst ihr warum? Die wurden so solide gebaut, ja, dass bei einem Unfall eher das andere Auto kaputt war als dein Mercedes. Heute ist es anders, aber ja. Es ist ein Unterschied und darauf kommt es mir an, ob man sich über etwas freut oder in etwas freut. Ein Mensch Gottes, der zur Freude herausgefordert wird, der freut sich in dem Herrn. Und das spricht von einer persönlichen Beziehung, ja, von einem bestimmten Stand dieses Menschen, den man geistlich ja schon erkennt und sagt, ja, wir sind Kinder Gottes. Ja, woran sieht man das denn? Seid ihr denn besonders heilig oder scheint euer Gesicht besonders oder seid ihr besonders groß oder was ist es? No, aber diese geistliche Realität ist die, auf die uns die Heilige Schrift aufmerksam macht. Wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben in Buße, sind wir Gottes Kinder. Ja? Das heißt, wir haben diese persönliche Beziehung zu diesem Gott des Universums. Und in dieser Beziehung mit ihm stehend, haben wir plötzlich ja, eine ganz andere Basis für all die Dinge, die an uns herankommen. Ja, wir können das ganz anders bewerten und wir haben vor allem die Kraft Gottes dazu, selbst in diesen Dingen freudig zu sein. In Gott, über Gott, ja, das ist ein Unterschied, das sehen wir aus der Heiligen Schrift. Die zweite Stelle, die ich mit uns lesen will, ist aus Matthäus 5, 12. Jesus sagt hier zu den Seinen, wichtig, er spricht wieder nicht zu den Menschen allgemein und wir werden wissen auch warum, gleich wenn ich die Stelle zitiere. Er sagt in der Predigt zu den Seinen folgendes: Freut euch und jubelt. Freut euch und jubelt, warum? Jesus sagt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ja? So, und der Zusammenhang der Aussage, wir kennen den, es geht um die Verfolgung, aufgrund der Zugehörigkeit zu Jesus. Ja, und worauf soll sich den Worten Jesu nach sein Nachfolger freuen? Trotz der Angriffe, trotz der Verfolgung, er soll sich freuen über Gottes Belohnung für ihn in der Ewigkeit. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß, nicht hier auf Erden, im Himmel. Frage an euch, ihr Lieben. Wie oft habt ihr in der letzten Woche euch über Gottes Belohnung, die auf euch wartet, im Himmel gefreut? Habt ihr überhaupt darüber nachgedacht? Ist gut, wenn ihr es getan habt. Ich musste mich selbst überprüfen, habe ich darüber nachgedacht? Ich denke oft gar nicht drüber nach. Aber ich habe von einer Schwester ein schönes Buch bekommen, genau darüber. Über unseren Lohn, der im Himmel ist. Und so habe ich das Buch gelesen und es hat mich erfreut. Ich dachte, ja, warum denke ich nicht öfters darüber nach? Nun, manche Christen gehen sogar so weit, sie sagen, naja, das ist nicht etwas, worüber wir uns freuen sollen. Ja? Darüber sollten wir nicht unbedingt nachdenken. Schlussendlich machen wir oder schließlich machen wir das, was wir machen als Christen, weil wir Christus lieben. Stimmt. Aber wer sagt das hier, dass wir uns freuen und jubeln sollen, weil wir einen Lohn im Himmel haben? Es ist Jesus selbst. So, wenn Jesus das sagt, freut euch, jubelt, wer bin ich zu sagen, oh, ist nicht so wichtig. Ja? So, wie kommt es? Das ist die nächste Frage, dass wir uns über diese Dinge, das heißt auf den wartenden Lohn freuen. Ungläubige sagen uns, it's a pie in the sky. Es ist eine Torte im Himmel. Das ist Quatsch. Und wir sagen, nein, ist nicht Quatsch. Wie können wir das sagen, dass das echt ist? Warum ist das eine Realität? Schlicht und einfach deshalb, weil der Heilige Geist in uns lebt und uns diese Dinge auch, die wir in dem Wort Gottes leben, vergegenwärtigt und sagt, das hat Gott gesagt, das ist wahr. Ob du es fühlst oder nicht, spielt keine Rolle. Das ist die Realität. Wenn du ein Kind Gottes bist, Lohn wartet auf dich. Und wenn du treu bist, ja, in dem, was Gott dir anvertraut hat, wirst du mehr Lohn empfangen. Das ist der Hinweis. Im Neuen Testament, und ich werde das nur erwähnen, wir wollen darauf heute nicht eingehen, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, ich habe schon vor einiger Zeit darüber gesprochen, das Neue Testament spricht von 6 verschiedenen Kronen, ja, die als Belohnung einem treuen Christen dann im Himmel übergeben werden. Oder eine von diesen 6. Wir kommen, es gibt bestimmt mehr, aber diese 6 werden erwähnt. So, wir kommen zu dem dritten Punkt unserer Betrachtung heute Morgen und überschrieben habe ich diesen mit Worten, der Mensch freut sich, der Mensch Gottes freut sich oder soll sich freuen in der Verfolgung. Lukas 6, 22, 23, das ist die erste Stelle, die ich lesen will. Jesus sagt, glückselig seid ihr. Das Wort glückselig ist sehr, sehr bedeutend. Wo wird das Wort noch gebraucht? Glückselig seid ihr? Seligpreisung, Bergpredigt, richtig. Und glückselig meint, überaus glücklich zu schätzen seid ihr. Und ich hoffe, wir sind uns dieses Glücks bewusst. Aber was sagt Jesus weiter? Hören wir einmal hin. Er sagt, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen. Was? Und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen um des Menschen Sohnes Willen, um Jesu Willen. Und dann sagt Jesus, freut euch an jenem Tag und hüpft. Apostelgeschichte 5, Vers 41. Die Stelle spricht, in dieser Stelle wird erzählt, wie die Apostel, Petrus und die Apostel, wird gesagt, geschlagen worden sind. Und die Folge dessen, dass sie geschlagen worden sind und dann entlassen worden sind, ist dann festgehalten in Vers 41. Es wird gesagt, sie, also die Apostel, nachdem man sie geschlagen hatte, nun gingen voll Freude. Man hat sie geschlagen, aber sie gehen davon voll Freude vom Hohen Rat hinweg. Warum? Weil sie gewürdig worden sind, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. So, ein dritter Punkt heute Morgen ist, wir müssen uns auch in der Verfolgung freuen. Sollten uns in der Verfolgung freuen. So, die Christen sollen nicht nur in den Himmel schauen und sich auf den Lohn freuen, sondern jetzt schon in der Gegenwart, wenn sie geschmäht werden, wenn sie verfolgt werden, wenn sie geschlagen werden, nicht über diese Dinge freuen, dass sie geschlagen werden, sondern ja, es ist eine Freude, weil wir aufgrund dessen verfolgt werden, weil wir zu Jesus gehören. Und das ist genau der Hinweis. Wenn, ich meine, es gibt schon sehr komische Menschen. Ja, die stellen sich dann an und dann werden sie aufgrund dessen, weil sie so obnoxious sind, wie sagt man das im Deutschen, obnoxious, so komisch sind, so widerlich sind, aufgrund dessen werden die von anderen Menschen gemieden oder gehasst oder was immer, dann sind sie selber schuld dafür. Aber wenn die Menschen aufgrund dessen uns verfolgen, weil wir zu Jesus gehören, das ist der beste Beweis für uns, dass wir wirklich Christen sind, wiedergeboren sind. Wenn die Welt einen Christen liebt, einem Christen applaudiert, dann ist irgendwas verkehrt. Dann ist irgendetwas verkehrt. Ja? Und die zweite Frage ist natürlich die, wie geht das? Ja, wie geht das, dass man trotz Verfolgung noch freudig sein kann als ein Mensch Gottes? Und ich sage, es geht nur, wenn der Heilige Geist in einem Menschen wohnt. Ich habe von einem Menschen gelesen, der zu einem Zahnarzt gekommen ist, um zu einer Wurzelbehandlung. Habt ihr schon mal Wurzelbehandlung gehabt? Ich habe schon immer Angst vor Zahnärzten gehabt, aber Wurzelbehandlung, das ist So, und der Arzt schaut sich das an und sagt, ja, deine Wurzel ist entzündet, wir müssen die Wurzel behandeln sofort und gibt ihm eine Spritze. Ja? Und das ist ja so, dass man warten muss, bis die Spritze wirkt. Er geht aus dem Zimmer raus und sagt, ja, bleiben Sie mal liegen. Die Spritze muss wirken, die Narkose muss wirken, ich gehe mal raus, ich muss was erledigen. Nach einer Zeit lang kommt er wieder rein und dann sieht er, wie dieser Patient, der eben noch gelegen hat, steht, sich die Instrumente anschaut des Arztes und dann manche nimmt und aus dem Fenster wirft. Und der Arzt sagt, was machen Sie denn da? Er sagt, naja, die Instrumente, die mir nicht gefallen, die schmeiße ich weg. Die brauchen sie nicht. Wisst ihr, unser Gott, unser himmlischer Vater ist souverän. Das heißt, dass jede Not, dass jedes Problem, dass jede Schwierigkeit in unserem Leben von ihm zugelassen wird, das sind die Instrumente, die Gott gebraucht, um uns Jesus ähnlich zu machen. Wir können nicht sagen, ich bin darauf nicht angewiesen, ich brauche das nicht. Wir können diese Instrumente nicht einfach rauswerfen. Das müssen wir verstehen. Ja? Und genau in dieser Perspektive müssen wir leben. All die Dinge, die passieren, und das ist ja, was Römer sagt, Römer 8. Ja? Alle Dinge dienen zum Besten für die, die Gott lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ja? Ist das Wort Gottes oder denke ich mir was aus? Und ihr Lieben, die andere Sache ist die, ihr könnt mich fragen, Pastor, lebst du so? No, ich lerne auch. Aber das ist der Hinweis der Heiligen Schrift, wie ich leben muss. Ja? Und ich möchte das. Und interessanterweise, wie gesagt, in der letzten Woche, mit all meinen Kopfschmerzen, ich war durcheinander, weil die Nächte so schlecht waren, dann habe ich gedacht, okay, versuch dich mal zu freuen. Und es ging. Es ging, ich weiß nicht, der Herr hat Gnade gegeben und so lernt man. Ihr Lieben, ich hoffe nicht, dass die nächste Woche genauso wird wie die letzte Woche. Aber ja, manchmal gebraucht Gott eben diese schwierigen Situationen in unserem Leben, um uns diese wichtigen Wahrheiten zu lernen. So, viertens, das ist der vierte Punkt unserer Predigt. Wir werden als Christenmenschen aufmerksam gemacht, selbst in schwierigen Zeiten uns zu freuen. Naja, der eine Punkt greift in den anderen über, Verfolgung ist auch schwierig, ja, und so weiter und so weiter. Aber ich möchte hierzu eine Stelle lesen aus Apostelgeschichte 16. Wir alle kennen diese Geschichte. Vers 25. Ich werde zunächst den Vers lesen, ein bisschen was zum Hintergrund sagen und dann einige Punkte unterstreichen. Es wird gesagt, um Mitternacht aber betete Paulus und Silas. Und sie lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. So, wir kennen die Geschichte, ja, zu dieser Aussage in der Schrift, zu diesem 25. Vers. Paulus und Silas sind in Philippi und man nimmt sie gefangen aufgrund einer guten Tat eigentlich. Ja. Dann schlägt man sie ganz ordentlich, bevor man sie dann in den Kerker wirft. Wenn wir uns den Text genau anschauen, dann sehen wir in Vers 23, dass sie ordentlich geschlagen worden sind. Also nicht nur, oh, entschuldige, dass ich dich berührt habe, sondern die wurden ordentlich durchgeprügelt, diese beiden Männer Gottes. Vers 23, ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung, es wird gesagt, nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte. Man muss sich das einmal überlegen, ja? Sie wurden verhaftet, weil sie etwas Gutes getan haben. Sie haben ein besessenes Mädchen befreit von dem bösen Dämon. Ja? Darauf wurden sie verhaftet und geschlagen, ohne ja, eine Gerichtsverhandlung zu haben. Die Kleider wurden ihnen vom Leib gerissen, die wurden ordentlich verprügelt und dann warf man sie in die dunkelste Zelle im Gefängnis. Das ist, was der Text sagt. Nicht nur das, man hat ihnen diese, wie heißen diese, Ketten um die Beine oder Stock, ja, um die Beine gemacht. Und ich frage mich, was ist das? Die sind in dem innersten Gefängnis. Wohin sollen sie dann weglaufen? Was soll das? Und der Hinweis ist der, sie wollten einfach diese beiden Männer Gottes peinigen. Noch mehr peinigen als wie vorher. Ja? Legen sie also in den Stock. Was ein Quatsch. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, von der uns hier berichtet wird in der Apostelgeschichte. Ja? So, was machen die beiden? Jammern sie? Beschweren sie sich? Ja, nein, sie singen. Sie singen. Ihr Lieben, wäre euch zum Singen zumute bei so einer Gelegenheit? Wie ist es mit heute Morgen? Wir sind zusammengekommen, manche von euch haben schlechte Nacht gehabt, haben vielleicht Schmerzen gehabt in der letzten Nacht, ihr könnt euch kaum wach halten. Ist euch heute, habt ihr heute Freude zum Singen und zum Loben Gottes? Ja? Dass ihr sagen könnt, aus ganzem Herzen, ja, lobe ich meinen Gott. Ein Bibellehrer hat einmal gesagt, wenn meine Zahnschmerzen aufhören, dann werde ich Gott loben. Oft ist es so, ja, dann kommt manches in unserem Leben und wir denken gar nicht an Gott zu loben. Und wir sollten das nicht machen, wir sollten nicht unsere Situation mit der Situation der Apostel vergleichen, aber zwischendurch können wir vielleicht darüber nachdenken, was die Männer Gottes erlitten haben, was sie alles durchmachen mussten, gerade der Apostel Paulus. Und trotzdem lesen wir davon, dass sie singen. Und welch ein gewaltiges Zeugnis war das. Wir wissen auch, was nachher passiert ist. Es gab ein Erdbeben, die Möglichkeit bestand, dass die Gefangenen abhauen. Keiner von den Gefangenen ist abgehauen. Alle sind geblieben. Warum? Sie wollten mit diesen Männern sprechen, die so furchtbar behandelt worden sind. Dass sie noch fähig waren, in der Lage waren, Gott zu loben in solchen Lebenslagen. Sie wollten wissen, was ihr Leben bewegt, ja, was das wirklich ist, was sie dazu bringt, eben in dieser Situation noch Gott zu loben. Und meine Antwort genau auch auf diese Frage, was ist es, was einen Menschen dazu bewegt, so zu handeln, in so einer schwierigen Situation Gott zu loben von ganzem Herzen, das ist der Heilige Geist. Das kommt nicht aus dem natürlichen Menschen heraus, aus seiner Kraft oder weil er sich das einredet. Also das ist der Heilige Geist, der in einem Menschen lebt. Die nächsten drei Aussagen zur Freude werde ich mit uns ganz kurz abhandeln. Das heißt, ich werde nur Bibelstellen mit uns lesen, dann einige Punkte sagen und dann möchte ich eine Anschauungslektion uns geben. Und oft ist das so, ich gebrauche die Anschauungslektion nicht oft, aber ich denke, ich sollte das oft machen, weil oft eine Predigt irgendwie schnell vergessen wird. Man vergisst aber nicht das, was man gesehen hat und dazu etwas Wichtiges gesagt worden ist. Okay, die nächste Stelle sagt uns, dass ein Christ sich freuen muss, selbst in seinen Bedrängnissen und in seiner Armut. 2. Korinther 8, Vers 2. Hier wird von den Gemeinden, von den Gläubigen in Mazedonien gesprochen. Der Apostel Paulus stehend unter der Leitung des Geistes Gottes sagt, die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem, trotz der Nöte, waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Das ist, wie das Wort Gottes sagt. Sie gingen durch diese Nöte, Bewährungsproben kommen von Gott. Die Gläubigen wurden von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, zweimal wird unterstrichen, die Freude war so groß, dass daraus, trotz der bitteren Armut, eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Und wir können uns vorstellen, das ist nicht der Apostel Paulus, der versucht hier den anderen ein bisschen ein schlechtes Gewissen zu machen, weil sie nicht so freigebig sind. Das ist das Wort Gottes. Das ist die Realität. Und der fünfte Punkt habe ich deshalb, ich habe ihn folgendermaßen überschrieben, sie freuen sich in Bedrängnis. Ja. Ein Christ freut sich auch in den Bedrängnissen, in seiner Armut, in seinen Nöten. Wie ist es möglich? Aufgrund des Heiligen Geistes in seinem Leben. Sechster Punkt, sie freuen sich im Leiden. Natürlich überschneidet sich das, aber ich lese uns aus Kolosser 1, Vers 24 folgendes. Angesichts von all dem, schreibt der Apostel Paulus, wir können uns vorstellen, was er meint, von all dem, freue ich mich auch über die Nöte. Nöte in seinem Leben, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Noch einmal. Angesichts von all dem, und wir wissen, der Apostel Paulus, der hat manches mitgemacht. Man hat ihn geschlagen, man hat ihn gesteinigt, der hat Schiffbruch erlitten und. Angesichts von all dem freue ich mich über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. So, der Apostel Paulus freut sich in seinen Nöten über all das, was er mitmachen muss, weil er weiß, dass es eine gute Frucht bringt. Ja, und auch das müssen wir lernen in unserem Leben. Auch ich muss das lernen, zu verstehen, dass diese Dinge, die in meinem Leben passieren, nicht einfach so passieren, sondern weil Gott etwas mit mir vorhat. Und schließlich möchte ich abschließen mit der folgenden Aussage, Christus oder Christen, Menschen, die zu Christus gehören, freuen sich auch in Anfechtungen. Stellt euch mal vor, Jakobus 1, Vers 2. Jakobus 1, Vers 2, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Da ist es wieder. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Nun, wir hören das alles und wir verstehen, das hat sich nicht jemand einfach so ausgedacht, weil er jemanden ein schlechtes Gewissen machen will oder ein bisschen aufbauen will. Es ist das Wort Gottes. Ja, es ist eine Herausforderung für uns auch, genauso das zu erleben in unseren Nöten, in unserem Leid, in diesen schweren Situationen unseres Lebens. Wie kann man das alles? Heiliger Geist ist die Antwort. Und hier ist das Prinzip, das ich in der Bibel erkenne. Ich habe das schon gesagt, das ist das Erste, dass wenn der Heilige Geist in uns lebt, dass nur diese Freude, besondere Freude möglich ist, selbst angesichts all dieser Dinge, die in unserem Leben passieren. Das ist das Erste. Die zweite Realität ist diese, dass wenn wir nicht in der Fülle des Geistes leben, alle diese Dinge, Schwierigkeiten, Nöte, Verfolgungen, Anfechtungen uns sehr wohl beschweren werden und unser Leben prägen werden. Sie werden uns definieren, selbst wenn wir gläubig sind. Ich hoffe, das bleibt in unserem Verständnis. Ja? Es sind nicht wir wirklich, dass wir uns einreden, oh, ich muss mich jetzt freuen, ich muss mich aber freuen, sondern es ist eigentlich der Heilige Geist. Und wie fühlen wir uns mit dem Heiligen Geist? Wie kommt diese Fülle in uns? Je mehr wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann wird das passieren. Je mehr wir auf das, was Gott uns sagt, wie wir leben sollen, eingehen, wird das passieren, die Fülle des Geistes. Das ist die Antwort. Und deshalb, ihr Lieben, ich möchte heute Morgen unseren Gottesdienst schließen mit einem Gedicht, einem wunderschönen Gedicht, das davon spricht, dass wir unser Leben ganz und gar Jesus anvertrauen müssen. Das Gedicht geht folgendermaßen: Mit Jesus alle Tage, in Freude wie im Leid. Ich wollte was sagen, aber ich werde es lieber nicht sagen, sondern ich möchte das Gedicht zu Ende weiter. Mit Jesus alle Tage, mit Freude und mit Leid, getrost in jeder Lage für seinen Dienst bereit. Mit ihm in allen Dingen wird jedes Tagwerk gut. Und du wirst es vollbringen mit Kraft und frohem Mut. Mit ihm sind deine Wege wie eine helle Spur. Auch deine dunklen Stege sind voll von Gnade nur. Mit ihm ein selig Wandern durch diese Welt und Zeit. Von einem Sieg zum anderen, zur neuen Herrlichkeit. Mit ihm, da ist dein Leben voll Sonne und voll Licht. Er will dir alles geben, was selber dir gebricht. Mit ihm wird alles enden und gehen, wie er es will. Mit seinen Allmachtshänden bringt er dich an dein Ziel. So möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.